Herzlich willkommen zu diesem ersten Vortrag. Danke, Henrik, für die Vorstellung. Ich studiere parallel zu meiner Mitarbeit bei Wort und Wissen noch an der Biola University in Los Angeles. Da mache ich ein Fernstudium Glaube und Wissenschaft. Da geht das Semester jetzt auch dem Ende entgegen und dementsprechend merke ich auch ein bisschen die Erschöpfung der letzten Wochen und Monate. Von daher, vielleicht bin ich nicht ganz in Höchstform heute Morgen, aber ich möchte Ihnen trotzdem hier was weitergeben. Und zwar geht es um die Frage, gibt es einen Gott? Und in meinem Studium, da habe ich eben zusätzlich zu meinen Physikausbildung auch noch einiges lernen dürfen, auch Richtung Philosophie. Und dieses Thema heute Morgen, das ist jetzt eben so ein Thema direkt an der Schnittstelle von Philosophie, Theologie und Physik. Und es geht darum, nachzudenken über diesen Kosmos und dann eben daraus zu folgen, dass es einen Gott, einen Schöpfer geben muss, der auch dieses Universum ins Dasein gerufen hat. Das Universum weist auf Gott, den Schöpfer, hin. Das lesen wir bereits in der Bibel. Die bekannte Stelle dazu ist Römer 1, Vers 19 und 20. Dort lesen wir, dass Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, dass die seit der Schöpfung der Welt ersehen wird an seinen Werken. Also Paulus verweist hier auf die Schöpfung, dass sie uns deutlich macht, dass es einen Gott gibt, der auch diese Schöpfung ins Dasein gerufen hat und dass wir an seinen Werken auch bereits sehen können, dass er ein mächtiger und auch weiser Gott sein muss. Er sagt hier nicht im Speziellen, woran, an welchem Merkmal der Schöpfung wir das erkennen, aber das ist eben auch der Kosmos oder der Sternenhimmel ist so ein Merkmal der Schöpfung, der auf Gott hinweist. Darüber lesen wir in Psalm 19, Vers 2, dass eben auch die Himmel die Ehre Gottes erzählen, damit auf ihn als seinen Schöpfer hinweist und dass die Feste auch seiner Hände Werk verkündigt. Das ist so der Grundgedanke in der Bibel. Wenn wir die Schöpfung anschauen, lernen wir auch etwas über den Schöpfer, der sie ins Dasein gerufen hat. Dieses kosmologische Argument ist auch bekannt als ein Gottesbeweis. Deshalb möchte ich zuerst kurz mal erklären, was so ein Gottesbeweis überhaupt ist. Gottesbeweis, das ist so ein wuchtiges Wort, vor allem im Deutschen. Da denkt man vielleicht an jemand, der Beweis, denkt man an Mathematik, dass jemand da etwas rechnet und dann am Schluss kommt er zum Ergebnis, Gott muss existieren. Das ist aber nicht unbedingt das, was ein Gottesbeweis ist. Ein Gottesbeweis, ich habe es hier aufgeschrieben, ist einfach ein Argument mit der Schlussfolgerung, dass Gott existieren muss. Nun, alle Argumente sind aufgebaut, wie Sie das hier sehen. Vielleicht kann ich meinen Pointer hier noch einblenden. Wir haben einige Voraussetzungen und am Schluss leiten wir daraus eine Schlussfolgerung ab, hier rechts dargestellt. Und ausgehend von diesen Voraussetzungen, durch Nachdenken, kommen wir zu dieser Schlussfolgerung. Die Fremdwörter für diese Bestandteile sind Prämissen, Schluss, Konklusion oder einfacher, wir haben immer gewisse Voraussetzungen, die ein Argument hat, sodass wir zu einer Schlussfolgerung kommen. Und mit einem Gottesbeweis kommen wir eben zum Ergebnis, dass es einen Gott geben muss. Das ist nicht so wichtig, man unterscheidet zwischen deduktiven und induktiven Argumenten. Bei deduktiven Argumenten, da folgt die Schlussfolgerung mit Sicherheit aus den Voraussetzungen Und das werden auch die Argumente sein, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen. Ein induktives Argument, da folgt etwas nur wahrscheinlich aus den Voraussetzungen. Vielleicht haben Sie heute gesagt, es ist wolkenlos, wahrscheinlich wird es heute einen schönen Tag geben. Das ist eine wahrscheinliche Aussage. Das wäre dann so ein induktives Argument. Nun wollen wir natürlich ein möglichst starkes Argument haben oder, wie man das auch nennt, ein stichhaltiges Argument. Und ein stichhaltiges Argument muss verschiedene Bedingungen erfüllen. Es muss einerseits so sein, dass die Schlussfolgerung tatsächlich aus den Voraussetzungen folgt. Das nennt man auch die Gültigkeit eines Arguments. Zusätzlich müssen natürlich auch die Voraussetzungen wahr sein. Und wenn man dann ein deduktives Argument hat, folgt dann zwingend, dass auch die Schlussfolgerung wahr sein muss. Also Sie haben hier drüben, die Voraussetzungen müssen wahr sein, der Schlussvorgang muss gültig sein und dann folgt zwingend, dass auch die Schlussfolgerung wahr sein muss. Bei dem Argument, das ich heute vorstellen werde, da ist der Schlussvorgang gültig, das heißt, es geht nur darum zu schauen, ob die Voraussetzungen auch tatsächlich zutreffen. Man kann das dann mit der Mathematik ein bisschen vergleichen. Solche Argumente können durchaus gleich stark sein wie ein mathematischer Beweis, aber wie in der Mathematik kann man auch die Voraussetzungen in Zweifel ziehen. Und das ist eben auch zum Beispiel bei diesem kosmologischen Argument der Fall, dass man durchaus die Voraussetzungen in Frage stellen kann. Und je stärker dann diese Voraussetzungen sind, desto stärker wird auch das Argument. Nun sehen wir also, Gottesbeweise sind einfach ganz normale Argumente, dass es einen Gott geben muss. Das ist natürlich nur ein Zugang, den wir haben zu Gott. Wir können ja auch Gott in unserem Alltag erleben. Und diese Argumente können wir als Ergänzung dazu sehen, auch vielleicht um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der Zweifel hat, ob es überhaupt einen Gott gibt. Da können wir auch solche Argumente für die Existenz Gottes einsetzen. Diese Gottesbeweise, die werden behandelt in der Religionsphilosophie oder auch in der Theologie. Und sie sind so vor 200 Jahren sind sie stark in die Kritik gekommen durch Philosophen wie Hume oder Kant. Aber sie werden heute wieder vermehrt eingesetzt. Und auch bei Wort und Wissen setzen wir auch immer solche Argumente ein, dass es einen Gott geben muss. Hier habe ich Ihnen mal eine Übersicht, was es denn so für verschiedene Arten von Gottesbeweisen gibt. Einer davon, den kosmologischen Gottesbeweis, werde ich dann Ihnen dann näher vorstellen. Bei diesem, den wir dann eben noch detaillierter anschauen werden, da überlegt man sich, dass alles, was existiert, auch einen Grund oder eine Erklärung haben muss. Und dass eben das Universum als Ganzes auch erklärungsbedürftig ist. Wieso gibt es unser Universum? Wenn man da darüber nachdenkt, merkt man, das ist alles andere als selbstverständlich. Und dann überlegt man sich, ja, was könnten so Gründe sein, dass es ein Universum überhaupt gibt und argumentiert dann, dass eigentlich nur Gott in Frage kommt als Erklärung für die Existenz des Universums. Was Ähnliches kann man mit moralischen Werten machen. Und hier benutzt man die Existenz von objektiven moralischen Werten. Das heißt, man sagt, es gibt moralische Werte, die werden von allen Menschen anerkannt. Und die sind gültig, objektiv, das heißt, nein, das habe ich jetzt falsch gesagt, sie werden nicht von allen Menschen anerkannt, aber von denen denken wir, dass sie gültig sind, auch wenn die Menschen ihnen nicht zustimmen würden. Also das wäre zum Beispiel, es ist schlecht, jemanden zu töten, da denken wir, das ist richtig, das wäre falsch, wenn man das machen würde, und das ist gültig, unabhängig davon, ob die Menschen das für richtig halten oder nicht. Und da kann man eben auch dann sagen, nur Gott kann eigentlich der Grund sein, dass wir solche moralische Werte haben. Sie kennen vielleicht den Satz, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Ein anderes sehr starkes Argument, dass es einen Gott geben muss, finde ich, ist die biblische Prophetie, die wir in der Bibel finden. Sie sagt in vielem sehr detailliert voraus, was passieren will, zum Beispiel bezüglich der Geburt von Jesus, hat sie sehr vieles davon vorausgesagt, dass er in Bethlehem geboren wird und auch sein Leiden wurde vorhergesagt. Und hier können wir auch sagen, das ist eigentlich nur möglich, die Zukunft so vorherzusagen, wenn da ein Gott ist, der die Geschichte überblickt und auch der Autor der Bibel ist. Und der Vorteil von diesem Argument ist, dass er uns spezifisch etwas auch über Gott sagt, nämlich, dass es Gott ist, der die Bibel inspiriert hat, sodass wir auch dann eine Hilfe haben, um zu unterscheiden, ob jetzt der Gott des Islam, der Gott des Judentums oder des Christentums der richtige Gott ist. Jetzt beim kosmologischen Argument, da sagen wir einfach, ja, es gibt einen Schöpfer, der für das Universum verantwortlich ist, aber das sagt uns jetzt noch nicht, welche Religion dann die richtige ist. Aber da wäre die biblische Prophetie ein gutes Argument, um auch eben direkt auf den christlichen Gott hinweisen zu können. Ein etwas umstrittenes Argument ist das ontologische Argument. Da schaut man sich das Wesen Gottes an. Zum Beispiel, man sagt, dass Gott das höchste denkbare Wesen ist und dass darüber hinaus eigentlich nichts Größeres denkbar ist. Und daraus leitet man dann ab, dass so ein Gott auch existieren muss. Wenn er nicht existieren würde, könnte man sich einen noch größeren Gott vorstellen, der existiert, was dann ein Widerspruch eben dazu wäre, dass Gott das größte denkbare Wesen ist. Das ist ein bisschen umstritten, diese Art von Argumenten. Und das ist auch nicht unbedingt das, was wir bei Wort und Wissen viel einsetzen. Was wir dagegen die ganze Zeit einsetzen, sind Argumente, wo wir Eigenschaften der Schöpfung anschauen und sagen, hier liegt jetzt Planung vor. Also wir werden heute noch in die Zelle reinschauen und sehen auch, wie komplex die aufgebaut ist. Das ist wie eine moderne Fabrik. Und auch da kann man sagen, diese Planung muss von einem intelligenten Schöpfer kommen, also von Gott. Das kann nicht einfach durch zufällige Prozesse entstehen. Also das kann man dann auch in Bezug auf die Naturgesetze machen. Man sieht, dass die genau für geeignet sind, dass Leben überhaupt möglich ist. Das sind dann so Aspekte dieser Schöpfung, die eben auch auf Gott hinweisen. Also diese Art von Argumentation verwenden wir bei Wort und Wissen die ganze Zeit. Zum Schluss können wir auch noch die Auferstehung anführen von Jesus Christus, nochmals als ein spezifisch christliches Argument. Man kann auch zum Beispiel ausgehen von relativ unbestrittenen Tatsachen, dass zum Beispiel Jesus am Kreuz gestorben ist, dass das Grab leer war, dass die Jünger später gesagt haben, sie hätten Jesus gesehen und so weiter. Dann kann man sich überlegen, was für Erklärungen gibt es für die Auferstehung. Und die beste Erklärung kommt man zum Schluss eben, dass Gott tatsächlich Jesus auferweckt hat. Und das daraus folgt natürlich auch, dass es einen Gott geben muss, der auch eben dieses Wunder bewirkt hat. Das waren so jetzt ein bisschen verschiedene Arten von Argumenten, die wir auch benutzen können, um auf Gott hinzuweisen. Natürlich gibt es zu den einzelnen Argumenten ganze Bücher dazu, wie man die noch vertiefen und näher kennenlernen kann. Heute Morgen möchte ich einfach jetzt dieses Argument vorstellen, dass eben das Universum, der Kosmos, das Weltall eben so aussieht, dass es erschaffen worden ist von einem Schöpfergott. Vielleicht kennen Sie unsere Zeitschrift, das Studium Integral Journal, die erscheint zweimal pro Jahr und in der nächsten Ausgabe, die ist noch nicht erschienen, wird es auch einen Artikel zu diesem Thema geben. Wenn Sie da mal noch etwas nachlesen möchten, dann können Sie auf unsere Webseite gehen, sijournal.de oder auch auf wortundwissen.org, sich dann auch mal so eine Ausgabe dieser Zeitung zuschicken lassen, wo Sie dann auch noch mehr über dieses Argument nachlesen können. Da werden wir einen Artikel von Sandro Freiburghaus haben, wo er auch näher auf dieses Argument eingeht. Nun, dieses kosmologische Argument, dass es einen Gott geben muss, der dieses Universum erschaffen hat, das hat eine lange Tradition. Die geht zurück bis zu den griechischen Philosophen, zum Beispiel Plato und Aristoteles, aber es wurde auch von Gläubigen anderer Glaubensrichtungen verwendet, wie zum Beispiel dem Muslim Al-Ghazali, dem Juden Maimonides oder eben dann auch von christlichen Theologen wie Thomas von Aquin und Gottfried Leibniz. Also dieses Argument hat eine lange Geschichte, 2 Jahrtausende. Das Argument hat sich bewährt und ist auch heute immer noch aktuell. Natürlich muss es dann jeweils aktuell analysiert werden bezüglich das, was wir über den Kosmos wissen. Aber es ist ein Argument, das sich sehr bewährt hat. In der neueren Zeit wurde das Argument vor allem von diesem Philosophen William Lane Craig wieder in die Diskussion gebracht. Aber es gibt auch andere moderne Philosophen, die auch dieses Argument verwenden, um auf Gott hinzuweisen oder die sogar durch dieses Argument auch vom Atheismus sich zum Theismus begeben haben, sodass sie früher Gott abgelehnt haben, aber dann eben auch durch solche Argumenten zum Glauben an einen Schöpfergott gefunden haben. Was sind so die wesentlichen Merkmale von diesem kosmologischen Argument? Ich habe hier mal diesen Satz aufgeschrieben. Die Erfahrung zeigt uns, dass der Kosmos bestimmte Eigenschaften besitzt, welche ihre Erklärung in Gott finden. Und damit kommen diese 3 gelb markierten Wörter vor, die wesentliche Merkmale eines kosmologischen Arguments sind. Wir haben das Element der Erfahrung, das heißt, wir schauen an, wie ist das Universum aufgebaut. Wir haben das Element des Kosmos, das heißt, es geht um das Universum als Ganzes. Und wir fragen nach einer Erklärung für dieses Universum. Das sind 3 Merkmale, die ein kosmologisches Argument immer hat. Weil wir werden sehen, es gibt verschiedene Formen von diesem Argument, aber das sind so die Elemente, die man da immer wieder drin vorfindet. Nun möchte ich Ihnen zwei Varianten dieses Arguments vorstellen. Ich habe mir überlegt, ob ich diese Fremdwörter hier weglassen sollte, aber falls Sie sich näher dafür interessieren und auch im Internet sich weiter damit beschäftigen wollen, habe ich dann trotzdem auch diese üblichen Bezeichnungen hier verwendet, sodass Sie auch sich da auch weiter informieren könnten. Ich werde erklären, was das bedeutet. Eine Version wird sein das Kalam-Argument, das zweite das Kontingenz-Argument. Die wurden auch von verschiedenen Philosophen auch vertreten. Dieses Kalam-Argument wurde in den letzten, sagen wir, 20, 30 Jahren eben von William Lane Craig wieder ganz stark in die Diskussion gebracht. Und das Kalam-Argument, das heißt so, weil Kalam, das war eine islamische Schule im Mittelalter und die hat auch eine Form dieses Arguments verwendet. Das ist nicht mehr die Form, wie wir sie heute verwenden, aber die wurde dann aktualisiert, eben auch eben von William Lane Craig. Und hier sehen Sie nun dieses Argument. Ich habe Ihnen vorher erklärt, ein Argument besteht aus Voraussetzungen, dann aus einer Schlussfolgerung, die sich aus diesen Voraussetzungen ergibt. Und hier, dieses Kalam-Argument hat drei Voraussetzungen und daraus folgt dann zwingend eben die Schlussfolgerung, dass es einen Gott geben muss und dass er auch der Schöpfer des Universums sein muss. Die erste Voraussetzung, die man hier hat, ist die, dass alles, was zu existieren beginnt, eine Ursache hat. Die zweite Voraussetzung ist die, dass das Universum einen zeitlichen Anfang hatte, also dass es einmal begann zu existieren. Die dritte Voraussetzung ist, dass als Ursache für das Universum eigentlich nur Gott in Frage kommt. Und wenn man all diesen drei Aussagen zustimmt, dann folgt logisch zwingend daraus, dass Gott eben die Ursache des Universums sein muss. Damit wir jetzt hier ein starkes Argument draus machen können, müssen wir zeigen, dass diese drei Voraussetzungen auch tatsächlich wahr sind. Die erste Voraussetzung heißt also, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache. Oder mit anderen Worten, es geschieht nichts ohne Grund. Wenn jetzt hier plötzlich ein Fahrrad vom Himmel fallen würde, einfach so grundlos, das wäre so ein Ereignis, was wir aber nie bisher so beobachtet haben. Alles, was in unserer Umwelt, in unserem Alltag passiert, da gehen wir davon aus, es hat einen Grund, auch wenn wir ihn manchmal nicht kennen. Also so wirklich grundlose Ereignisse, wie dass hier plötzlich eine Pizza auftaucht, da glaubt eigentlich fast niemand dran. Und wir können auch argumentieren, dass auch sonst unser Leben auch nicht funktionieren würde. Wenn eben Äpfel einfach irgendwo grundlos auftauchen, wüssten wir Menschen nicht, wo wir nach Nahrung suchen müssten. Aber weil wir wissen, sie wachsen an Apfelbäumen, wissen wir, wo wir auch unsere Nahrung herbekommen können. Also das ist so ein allgemeines Prinzip und das wird von fast niemandem bezweifelt, dass alles, was passiert, irgendeinen Grund haben muss. Oder um ein bisschen präziser zu sein, dass alles, was zu existieren beginnt, was einen zeitlichen Anfang hat, dass es auch eine Ursache hat, dass dieses Ereignis ausgelöst hat. Die zweite Voraussetzung ist die, dass das Universum einen zeitlichen Anfang hat. Als Bibelleser, als Gläubige gehen wir davon aus, dass Gott dieses Universum aus dem Nichts erschaffen hat. Und dass eben dieser Zeitpunkt auch noch nicht lange zurückliegt. Und das ist auch deshalb unter uns Christen eigentlich unumstritten, dass das Universum mal einen zeitlichen Anfang hatte. Aber auch in der Kosmologie geht man heute mit dem Urknallmodell davon aus, ob man das jetzt gut oder richtig findet, sei mal dahingestellt, geht man davon aus, dass das Universum einen Anfang gehabt haben muss. Weil man beobachtet heute einfach, wie sich das Universum immer weiter ausdehnt. Und wenn man den Film in die rückwärts laufen lässt, dann wird dieses Universum immer kleiner und irgendwann endet es in einem winzigen Punkt. Und zu diesem Zeitpunkt denkt man, dass das Universum ins Dasein gekommen ist. Ein anderes Argument, dass das Universum nicht unendlich alt sein kann, ist die Beobachtung, dass auch die Unordnung im Universum immer mehr zunimmt. Und auch hier, wenn man den Film rückwärts laufen lässt, kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo das Universum sehr geordnet gewesen sein muss. Und wenn das Universum jetzt bereits unendlich alt wäre, dann würden wir heute einfach nicht mehr so viel Ordnung in unserem Universum wiederfinden, sondern man würde erwarten, dass es schon völlig ungeordnet wäre. Das ist hier so der Punkt, wo ein bisschen die Physik jetzt reinkommt in dieses Argument. Man geht davon aus, dass das Universum einen zeitlichen Anfang hat. Es gibt dann auch noch philosophische Begründungen dafür, dass man Schwierigkeiten sieht darin, wenn es eine unendliche Abfolge von vergangenen Ereignissen gegeben haben würde. Das finde ich ein bisschen umstritten, diesen Teil, deshalb möchte ich darauf auch nicht näher eingehen. Damit wären wir bei der dritten Voraussetzung. Und da geht es darum, was kommt denn nun überhaupt als Begründung für das Universum in Frage? Nun, das Universum ist alles, was innerhalb von Raum und Zeit existiert. Das heißt, es muss etwas sein, das außerhalb von Raum und Zeit existiert. Und da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir denken, dass Gott, dass er in der Ewigkeit und eben auch außerhalb dieses Universums existiert. Manche würden sagen, dass vielleicht auch Zahlen etwas sind, das nicht im Universum drin existiert, sondern außerhalb vom Universum. Aber viel mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht, von Dingen, die sich außerhalb des Universums befinden und die auch als Ursache für diesen zeitlichen Anfang des Universums in Frage kommen. Nun, Zahlen können wir aber als Ursache des Universums ausschließen, weil Zahlen, die bewirken nichts, die wirken nichts hervor. Deshalb bleibt eben nur Gott übrig, der als Ursache für dieses Universum in Frage kommt. Damit sind wir nun diese drei Voraussetzungen durchgegangen. Wir haben begründet, wieso wir denken, dass diese wahr sind. Und daraus folgt dann zwingend, es muss einen Gott geben. Nun ganz allgemein, das war jetzt vielleicht ein bisschen detailliert oder auch vielleicht ein bisschen philosophisch, aber intuitiv verstehen wir dieses Argument ja. Das Universum, wenn es einen Anfang hat, dann stellt sich uns immer sofort die Frage, ja, was hat diesen Anfang ausgelöst? Und da gibt es eben gar nicht so viele Möglichkeiten. Und da können wir auch als Christen darauf hinweisen, du, das ist doch eben ein Hinweis, dass eben ein Gott geben muss, der auch dieses Universum hervorgerufen hat. Also ist intuitiv ganz gut verständlich, auch wenn man jetzt nicht alles so detailliert sich merken kann. Nun, wenn man dieses Argument angreifen will, dann würde ich wahrscheinlich am ehesten die zweite Voraussetzung angreifen, nämlich die, dass das Universum einen zeitlichen Anfang hatte. Das Urknallmodell ist zwar heute die beste Theorie zur Beschreibung des Universums, aber es gibt immer wieder viele Wissenschaftler, die versuchen, Modelle zu finden, in denen das Universum ewig wäre. Und ich vermute, eine Motivation dafür ist eben auch, dass sie möchten, dass man eben nicht einen zeitlichen Anfang hat, der eben die Frage aufwirft, was war dann vor diesem Anfang des Universums. Und deshalb gibt es auch Kosmologen wie den Roger Penrose, die sich da immer wieder Gedanken machen, wie könnte man eine Theorie oder ein Modell aufstimmen, nachdem das Universum unendlich alt wäre. Es gibt Vorschläge, die denken, dass das Universum so sich in einem ewigen Kreislauf befindet, dass es einen Urknall gibt, dass es sich dann ausdehnt, dass es wieder zusammenschrumpft und dann wieder ein neuer Urknall gibt. Das wäre so eine Art, wie man versuchen könnte, ein Modell eines ewigen Universums zu bauen. Was man auch manchmal macht, dass man sich überlegt, dass das Universum nur ein kleiner Teil der Realität ist und dass es quasi aus einem Mutteruniversum hervorgegangen ist, obwohl sich dann natürlich auch wieder die Frage stellt, woher kommt dieses Mutteruniversum und ist dieses dann ewig alt oder nicht? Also diese Ideen hier über ein ewiges Universum, die sind heute nicht allgemein anerkannt, aber es wird doch immer wieder darüber spekuliert und ja, sollte sich die Mehrheitsmeinung in der Kosmologie halt wieder mal wegbewegen vom Urknall zu einem anderen Modell, dann würde eigentlich dieses Argument halt hier zusammenbrechen, weil dann diese zweite Voraussetzungen nicht mehr wahr wären. Und deshalb neige ich eher ein bisschen zu einer anderen Variante des kosmologischen Arguments, das ich als nächstes vorstellen möchte. Dieses Argument heißt jetzt Kontingenzargument. Das letzte Argument beim Kalam, da ging es um den zeitlichen Anfang, wo man gesagt hat, dieser zeitliche Anfang braucht eine Erklärung. Hier sagt man, dass alles, was existiert, also unabhängig davon, ob es einen zeitlichen Anfang hat oder nicht, dass es trotzdem eine Erklärung braucht. Auch wenn wir ein unendlich altes Universum hätten, auch da bräuchten wir eine Erklärung dafür. Das ist der Unterschied jetzt zum letzten Argument. Dann die beiden Voraussetzungen sind, dass das Universum existiert, das ist recht unbestritten, und dann wieder als drittes, als Erklärung für die Existenz des Universums kommt nur Gott in Frage, das ist auch wieder ganz ähnlich, wie wir das vorher gesehen haben. Aber hier hätten wir also auch ein Argument, das würde auch noch funktionieren, wenn sich die Meinung wieder ein bisschen von diesem Urknallmodell wegbewegen würde. Und auch hier ist die zwingende Schlussfolgerung aus diesen drei Voraussetzungen, dass eben Gott die Erklärung für die Existenz des Universums ist. Es geht auf diesen Philosophen Leibniz zurück, diese Art des Arguments. Nun, um noch ein bisschen jetzt das tiefer zu verstehen, wie Leibniz sich das gedacht hat, müssen wir zwischen zwei Arten der Existenz unterscheiden. Und zwar einmal gibt es die uns bekannten Objekte wie Wolken oder Bäume. Da liegt die Erklärung ihrer Existenz nicht in ihnen selbst. Also ein Baum erklärt nicht sich selbst, sondern es ist ein Same, der da mal gewachsen ist, der entstanden ist, bei der Wolke ist die Erklärung, dass da Wasser verdampft ist und sich Wolke gebildet hat. Das hat ja Henrik auch in der Begrüßung gesagt, das Universum erklärt sich nicht aus sich selbst und so ist das eben auch bei Wolken und Bäumen. Dann gibt es aber Dinge, wo man denken könnte, dass ihre Existenz rein durch ihr Wesen begründet ist. Das könnte bei den Zahlen oder auch bei Gott der Fall sein. Wir glauben nicht, dass Gott erschaffen worden ist, sondern dass er ewig ist und auch letztlich nicht durch was außerhalb von Gott ins Dasein gerufen worden ist. Und auch bei den Zahlen kann man sich überlegen, ob die eben schon durch ihr Wesen allein schon existieren müssen. Wichtig ist hier bei Dingen, die eben notwendig existieren, dass wir uns dann auch keine Welt vorstellen können, in denen diese Dinge vorkommen. Das heißt, wir könnten uns zum Beispiel eine Welt ohne Bäume könnten wir uns vorstellen. Wir könnten uns eine Welt ohne Wolken vorstellen. Aber eine Welt ohne Zahlen, da wird es schon schwierig. Ja? Nur indem wir Dinge haben, sofort kommen wir zur Zahl 1. Nur schon indem eine Sache existiert. Also eine Welt ohne Zahlen können wir uns eben nicht vorstellen. Oder eine Welt ohne Gott, das können sich einige vorstellen, wir als Christen vermutlich eher nicht. Eben weil wir denken, Gott ist die letzte Erklärung für alles andere, der muss einfach existieren. Das heißt, wir haben diese zwei verschiedene Arten von Existenz und die eine Art heißt bedingte oder kontingente Existenz, die andere notwendige Existenz. Und das kosmologische Argument nach Leibniz sagt nun eben, dass das Universum etwas ist, das bedingt oder eben kontingent existiert. Wir könnten uns vorstellen, dass das Universum auch nicht existieren würde. Deshalb, von daher kommt eben der Name für diese Variante des kosmologischen Argumentes. Das ist hier nochmals veranschaulicht. Es gibt Dinge, die durch sich selbst erklärt werden, wie zum Beispiel die Zahlen hier. Die haben nicht die Erklärung außerhalb ihrer selbst. Ein Auto hat eine Erklärung, indem sich ein Autobauer sich dabei was überlegt hat. Und wenn wir jetzt das Universum uns anschauen, darüber nachdenken, da kommen wir intuitiv auch zum Schluss eben, dass das Universum auch nicht existieren könnte. Das heißt, es könnte auch sein, dass es kein Universum geben würde. Nach der christlichen Weltsicht hätten wir dann vielleicht nur Gott und die Engel, aber kein Universum. Gott hätte sich auch anders entscheiden können und hätte nicht unbedingt ein Universum erschaffen müssen. Das ist dann auch bekannt, also diese berühmte Frage von Leibniz, warum existiert etwas und nicht nichts? Das ist das, was hier dahinter steckt. Wieso existiert das Universum? Es könnte doch auch sein, dass das Universum überhaupt nicht gibt. Und deshalb ruft eben auch das Universum nach einer Erklärung für seine Existenz. Also wir haben dieses Universum, das erklärt nicht sich selber. Das heißt, wir haben hier wieder eine Erklärung, oder eine Ursache für das Universum, die das Universum hervorruft. Nun ist wieder die Frage, was kommt für diese Ursache überhaupt in Frage? Da das Universum sich nicht selber erklärt, kommen eben alle Dinge in unserem Universum kommen nicht in Frage. Also Naturgesetze, Raum, Zeit, Materie, Energie, all das kommt nicht in Frage. Und wir sehen auch, der Grund des Universums muss selber einerseits notwendig existieren, sonst würden wir einfach so eine unendliche Abfolge von einem Schöpfer des Universums, dann ein Schöpfer des Schöpfers des Universums und immer so eine weitere Kette bekommen, die nie abbrechen würde, was wir ja vermeiden wollen. Die Ursache des Universums, sie kann nicht physikalisch sein, weil sie ruft ja das Universum mit seinen physikalischen Gesetzen hervor. Diese Ursache steht außerhalb von Raum und Zeit, das heißt, sie ist ewig. Sie muss sehr mächtig sein, sie muss die Macht haben, das Universum in der Größe, wie wir es heute kennen, wirklich hervorzurufen. Und sie muss auch die Intelligenz haben, um so ein tolles Universum zu erschaffen, wie wir es vorfinden. Und da kommt eben nur Gott in Frage, das sind alles Eigenschaften, die Gott besitzt, aber eben zum Beispiel die Zahlen nicht. Deshalb ist eben auch diese dritte Voraussetzung, dass für die als Ursache des Universums nur Gott in Frage kommt. Deshalb ist auch hier diese Voraussetzung wahrscheinlich wahr. Der Vorteil von dieser Version des Arguments ist eben, sie ist unabhängig davon, wie das Universum ins Dasein kam, ob es einen zeitlichen Anfang hat oder nicht. Und da müssen wir auch nicht befürchten, dass irgendwann mal sich die Mehrheitsmeinung in der Kosmologie ändern wird und dann das Argument vollständig in sich zusammenbricht. Hier nochmals eine kurze Gegenüberstellung jetzt von diesen beiden Argumenten, auch als Zusammenfassung. Ich habe zuerst dieses Kalam-Argument vorgestellt. Da geht es darum, das Universum hat einen zeitlichen Anfang, entweder eine Schöpfung oder ein Urknall. Deshalb muss es eine Ursache geben für diesen zeitlichen Anfang. Und hier sagt man, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache und diese Ursache muss dann Gott sein. Ein Kontingenzargument, da ist es eben die Eigenschaft des Universums, dass es auch nicht existieren könnte, die im Blickpunkt ist. Und deshalb, weil sich das Universum nicht aus sich selbst erklärt, wie eben Henrik das in der Einleitung gesagt hat, deshalb braucht es auch eine Erklärung für die Existenz des Universums. Und auch in diesem Fall haben wir gesehen, dass Gott da die plausibelste Erklärung dafür ist. Schaue ich mal auf die Uhr. Natürlich werden jetzt solche Argumente auch angegriffen von Menschen, die eben nicht wollen, dass ein Gott existiert. Das heißt, sie müssen zeigen, dass eine dieser Voraussetzungen des Arguments eben nicht wahr sein kann. Das wurde natürlich in der Vergangenheit auch vielfältig gemacht, dass auch solche Argumente angegriffen werden. Und das sind dann, auch wenn wir im Gespräch eben mit Menschen sind und mit ihnen reden über das Universum, was denkst du, woher kommt das Universum, wo dann eben auch so Rückfragen kommen, wo man sich auch im Voraus natürlich schon Gedanken machen kann, was kann man auf solche Fragen dann antworten. Und das erste ist nicht unbedingt ein Einwand, dass das kosmologische Argument nicht funktioniert, sondern das ist so eher so vielleicht in christlichen Kreisen manchmal so ein Einwand, dass man eher so ein bisschen distanziert ist, auch zu philosophischen Argumenten, dass man die nicht so als nützlich ansieht. Und einfach als Beispiel, dass eben auch solche Überlegungen Menschen tatsächlich zum Glauben an einen Gott führen. habe ich hier dieses Beispiel von Anthony Flew. Das war, er wurde als der hartnäckigste Atheist bezeichnet. Er ist inzwischen verstorben. Und er hat sein Leben lang immer dagegen argumentiert, dass es Gott gibt. Und dann aber, als er schon ein bisschen älter war, kam er doch zur Überzeugung, dass Gott doch existieren muss, weil er eben auch eine sinnvolle Erklärung für dieses Universum liefert. Und er hat dann gesagt, das Universum ist etwas, das um eine Erklärung bettelt. Das ist genau das, was ich Ihnen heute Morgen vorgestellt habe. Also, es gibt eine gewisse Sorte von Menschen, die machen sich wirklich Gedanken zu diesen Themen und die kann man auch mit solchen Themen auch erreichen. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit der Menschen, denen wir im Alltag begegnen, aber es gibt diese Menschen und für diese ist es eben auch nützlich, wenn man so ein paar Argumente kennt, mit denen man eben auch auf Gott hinweisen kann. Ich muss sagen, der Anthony Flew, er war sich dann eigentlich sicher, dass es Gott geben muss, aber er blieb dann ein bisschen unschlüssig, welcher Gott es denn nun sein soll. Also, das muss man als Einschränkung jetzt hier auch noch sagen, aber diese Argumente bewegen doch etwas auch an Universitäten und so weiter. Was man heute oft so als Kritik hört, ist etwas, das auf Immanuel Kant zurückgeht. Und das ist so eine allgemeine Skepsis gegenüber Dingen, die wir nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Man hat in dieser Zeit immer mehr eine Trennung gemacht zwischen dem, was uns zugänglich sind, übers Sehen, übers Hören, übers Gefühl und Sachen wie Gott, über die man gesagt hat, ja, das sind Sachen, da können wir keine sicheren Dinge darüber wissen, weil wir können Gott nicht sehen, wir können ihn nicht hören. Und deshalb ist man heute natürlich oft skeptisch auch gegenüber der Behauptung, dass es einen Gott geben soll und dass man sich auch sicher sein kann, dass es ihn gibt. Als Antwort, als Christ würde ich hier antworten, dass Gott in Jesus durchaus auch sinnlich wahrnehmbar war. Ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, welcher biblische Autor es war, der sagt, wir geben euch hier einfach weiter, was wir mit Jesus erlebt haben. Wir haben seinen Auferstehungsleib, haben wir betasten können, wir haben ihn sehen können, wir haben ihn mit ihm geredet. Und so, denke ich, haben wir in Jesus auch wirklich auch diesen Zugang zu, ja, in wirklich fassbarer Weise und nicht nur in abstrakter oder theoretischen Überlegungen. Man könnte auch darauf hinweisen, dass viele mathematische Resultate oder Konzepte ebenfalls nicht sinnlich wahrnehmbar sind, aber wir trotzdem glauben, dass diese Dinge, zum Beispiel Zahlen, auch existieren. Der Philosoph Hume, der hat immer kritisiert, dass solche Argumente nie 100% sicher sein können. Er hat gesagt, ja, es gibt, man kann sich immer irgendwas überlegen, um eben eine dieser Voraussetzungen zu hinterfragen. Das ist so ein bisschen das, was wir Skeptiker nennen. Man hinterfragt alles, kann das sein, bist du wirklich sicher, kannst du das beweisen? Und ich glaube, hier muss man nicht mal unbedingt versuchen zu widersprechen, wenn jemand sagt, du kannst das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen. Natürlich können wir hundertprozentig überzeugt sein, dass es Gott gibt, aber so eine wirklich hundertprozentiger Beweis, der jetzt einfach jeden überzeugen muss, ich denke, das haben wir nicht. Aber das spricht auch nicht gegen die Existenz Gottes, weil es gibt Argumente gegen die Existenz Gottes und es gibt die dafür. Und ich glaube, auf beiden Seiten ist es eben nie so, dass wir eben immer die völlige Sicherheit haben, sondern eben jedes Argument ist aus Voraussetzung, baut es auf und diese Voraussetzungen sind auch immer hinterfragbar. Also das muss einfach kein Grund sein, diese Argumente auch nicht zu verwenden, auch wenn man vielleicht sagen muss, mich überzeugt es vielleicht nur 99%. Oder? Auch wenn wir das zugestehen, sind diese Argumente trotzdem nützlich, weil jedes andere Argument in dieser Welt ist eben auch nicht so, dass man es nicht hinterfragen könnte. Häufig im Gespräch wird dann einfach gesagt, ja, das Universum ist einfach alles, was existiert. Ich brauche eigentlich keine Erklärung für das Universum. Oder man sagt, es ist für jemanden, der Gott ablehnt, für mich ist das gar keine sinnvolle Frage, zu fragen, woher kommt das Universum? Es ist einfach so, das Universum gibt es halt und es braucht einfach eigentlich keine Erklärung dafür. Da könnte man ebenso argumentieren wie Leibniz, dass man sagt, wir könnten uns doch aber auch vorstellen, dass es das Universum nicht geben könnte. Und wenn es es auch nicht geben könnte, wer hat dann entschieden, dass es es gibt? So könnte man einerseits argumentieren, antworten, oder man in der exakten Formulierung, so wie ich es hier hingeschrieben habe, ist sogar ein logischer Fehlschluss, weil man hier quasi schon voraussetzt, was ja die Schlussfolgerung des Arguments sein soll. Wenn man sagt, das Universum ist alles, was existiert, ja, dann ist klar, dann hat man Gott schon von vornherein ausgeschlossen, dann ist klar, dass es keinen Gott gibt. Aber das ist ja genau die Frage, die wir klären wollen. Deshalb können wir das nicht schon voraussetzen. Das wäre eine andere Alternative. Das habe ich bereits angesprochen. Könnte das Universum nicht auch ohne Grund existieren? Einfach nach unserer Erfahrung hat alles, was existiert, hat einen Grund. Wir können einfach argumentieren, jetzt eine spezielle Ausnahme zu machen für das Universum. Das finden wir nicht so glaubwürdig, das überzeugt uns nicht. Das wäre auch eine mögliche Antwort hier. Eine beliebte Frage, wenn alles eine Ursache hat, was ist dann die Ursache dann für Gott? Das findet man immer wieder in den sozialen Medien, auch diese Frage. Da kann man unterschiedlich antworten. Beim Kalam-Argument, wo es eben um den zeitlichen Anfang geht, da kann man sagen, ja, wir verlangen nur eine Ursache für etwas, das einen zeitlichen Anfang hat. Gott ist ewig, also braucht er keine Ursache. Aber noch besser fände ich eben, dass es eben Dinge gibt, die auch nicht existieren könnten und die benötigen eben eine Erklärung. Aber für Gott selber glauben wir, dass er die ultimative Realität ist, der eben notwendig existiert und dass für ihn deshalb eben eigentlich keine Erklärung nötig ist. Zum Schluss nochmals kurz etwas aus der Physik. In der Physik gibt es so spontane Ereignisse, das ist in dieser Animation hier dargestellt, wo Teilchen, ganz kleine Teilchen, so spontan entstehen können und dann wieder verschwinden. Und das ist ein Ereignis, wo man dann sagen könnte, ja, diese Ereignisse hier, die erscheinen einfach völlig zufällig und deshalb sind das auch Dinge, die keine Erklärung haben. Also haben wir doch auch hier ein Gegenbeispiel dafür, dass es Dinge ohne Erklärung geben kann. Nun können wir darauf antworten, dass diese Ereignisse eben doch nicht grundlos stattfinden, sondern aufgrund eben der Naturgesetze, die es in unserem Universum gibt. Und je nachdem, wie man auch die Theorie hinter diesen Phänomenen, das ist die Quantenmechanik, je nachdem, wie man diese versteht, ist es zwar zufällig, wie diese Ereignisse ablaufen, aber es gibt einfach trotzdem eine Ursache dafür, die wir aber nicht kennen. Also je nachdem, wie man die Gleichung da interpretiert, gibt es je nach Interpretation durchaus auch Ursachen für diese Ereignisse. Damit komme ich zum Schluss. Wir haben gestartet mit der Bibel, die lehrt, dass Gott an der Schöpfung erkannt werden kann. Wir haben das gesehen bei Paulus oder in den Psalmen bei David. Schaut euch das Universum an. Es ist schön, groß. Woher kommt es? Das ist die Frage, die auch die Bibel stellt und die auch wir unseren Mitmenschen stellen können, um ins Gespräch über Gott zu kommen. Wir haben gesehen, Gottes Beweise, das ist zwar ein großes Wort, aber es ist überhaupt nichts Mysteriöses, sondern es sind einfach Argumente, die wir benutzen können und die zur Schlussfolgerung führen, dass eben auch Gott existiert. Und deshalb brauchen wir auch keine Hemmungen zu haben, auch solche Argumente zu verwenden. Das kosmologische Argument, von dem ich jetzt gesprochen habe, das fragt nach dem, woher kommt das Universum? Woher kommt das Kosmos, der Kosmos als Ganzes? Und dann habe ich zwei Varianten davon vorgestellt. Das Kontingenzargument, das mir ein bisschen lieber ist, wo man einfach sagt, das Universum könnten wir uns auch vorstellen, dass es nicht existieren würde. Und irgendjemand oder irgendetwas muss entschieden haben, dass es nun mal so existiert, wie es existiert. Oder auch dieses Kalam-Argument, das sagt, alles, was einen zeitlichen Anfang hat, auch das braucht eine Erklärung. Und auch dort ist es Gott, der eben die beste Erklärung ist, dass wir das Universum vorfinden. Hier nochmals ganz kurz, auf der linken Seite dieses Prinzip, nichts besteht ohne einen Grund, alles braucht eine Erklärung. Das folgt dazu, eben dass wir auch uns Überlegungen machen, was ist die Erklärung überhaupt für das Universum, in dem wir uns wiederfinden. Und wir wollen auch bezeugen, mit diesem Vers, den Henrik auch schon erwähnt hat, dass wir glauben, dass Gott die beste Erklärung ist für das Universum, in dem wir leben. Was ich heute versucht habe zu zeigen ist, wie könnten wir so ein Argument gut formulieren, was sind mögliche Antworten, wenn kritische Fragen kommen. Ja, einfach als Ermutigung auch mal, dass wir unsere Arbeitskollegen und so weiter doch auch mal vielleicht auf sowas ansprechen, du, was denkst du, woher kommt das Universum, muss da nicht etwas oder jemand sein, der dies ins Dasein gerufen hat. Wir haben gesehen, aber es lassen sich immer alle Voraussetzungen hinterfragen, deshalb letztlich ist es doch, glaube ich, wirklich so, wie der Hebräerbrief das hier auch sagt, dass es durch den Glauben ist, dass wir eben erkennen, dass das Universum eben so erschaffen worden ist von einem Gott und dass eben dieser Gott uns auch liebt und eine Beziehung zu uns haben möchte und dass es sich eben auch lohnt, diesen Gott auch zu suchen und dann auch mehr zu erfahren, nachdem man mal sich Gedanken darüber gemacht hat, eben ob es Gott denn überhaupt gibt. Vielen Dank.